Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
So steht es seit 1949 im Grundgesetz. Doch was bedeutet eigentlich genau Meinungsfreiheit? Wo endet sie, wo fängt sie an und ist sie wirklich bedroht? Denn seit einigen Jahren wird von unterschiedlichen Seiten konstatiert, die Meinungsfreiheit sei bedroht. Aber ist da was dran? Ein Anlass, dieser Aussage näher auf den Grund zu gehen. Die Meinungsfreiheit regelt die freie Äußerung von Inhalten.
Und sie schützt grundsätzlich den einzelnen Menschen dagegen, dass der Staat eingreift, wenn er seine Meinung äußert oder seine Meinung verbreitet.
Wie der Jurist Professor Dr. Florian Becker ergänzt. Er erklärt Meinung als
jedes Dafürhalten, jede Art, in irgendeiner Art und Weise Stellung zu nehmen und auch Tatsachen zu äußern. Auch das kann Bestandteil einer Meinungsäußerung sein.
Dabei richtet sich der Artikel 5 auf die freie Meinungsäußerung in einer Demokratie, die nicht durch den Staat eingeschränkt werden darf.
Aber es ist eben wichtig, dass die Meinungsfreiheit wie alle anderen Grundrechte sich zunächst einmal nur gegen den Staat richtet und nicht gegen andere private Menschen.
Die Meinungsfreiheit endet dann, wenn man bewusst falsche Tatsachen verbreitet. Dabei spielt der Zusatz bewusst eine wichtige Rolle. Auch ausgeschlossen von der Meinungsfreiheit sind sogenannte Formalbeleidigungen, wie etwa Schimpfwörter. Die bekannte Aussage, die Meinungsfreiheit endet dort, wo sie das Recht eines anderen einschränke, erklärt Florian Becker genauer.
Wo das Recht eines anderen verletzt ist, da endet die Meinungsfreiheit. Aber wo das der Fall ist, das bestimmt zunächst mal der Gesetzgeber. Es gibt ja so Dinge wie Volksverhetzung, wie Beleidigung. Das sind Straftatbestände. Das heißt, da hat der Gesetzgeber gesagt, das sind Rechtsgüter, die geschützt werden müssen, wie etwa die persönliche Ehre anderer Menschen. Das sind ja auch verfassungsrechtlich geschützte Rechtsgüter, das allgemeine Persönlichkeitsrecht anderer Menschen. Das sind Grenzen, die verfassungsrechtlich relevant sind, die aber durch den einfachen Gesetzgeber, etwa im Strafgesetzbuch, geschützt werden. Das heißt also, mit einer Meinungsäußerung kann ich durchaus Rechtsgüter anderer Menschen berühren. Ich darf Kritik üben. Ich darf auch scharfe Kritik üben, auch gerade an Menschen, die sich freiwillig in die Öffentlichkeit begeben. Ich darf mich gegen Meinungsäußerungen anderer Menschen wehren, auch mit überspitzten Meinungsäußerungen, aber ich darf eben niemanden beleidigen. Ich darf niemanden in seinem Geltungsanspruch, in seiner Menschenwürde verletzen.
Die Abwägung, wo eine Beleidigung anfängt oder sogar volksverhetzend wird, ist besonders aufschlussreich am Beispiel der Satire. Die Satire bewegt sich im Rahmen der Kunstfreiheit und ist damit grundsätzlich geschützt. Doch auch sie unterliegt den Regeln der Meinungsfreiheit und im Zweifel dem Strafgesetzbuch. Das heißt, es stellt sich die Frage, welche Meinung wann welches andere Unrecht einschränkt. Die Meinungsfreiheit in ihrer heutigen Form gelangte über einige historische Stationen ins Grundgesetz. Die Idee der freien Meinungsäußerung wurde bereits im Zuge der Französischen Revolution erklärt. Im Jahr 1789 wurde im Absatz 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verkündet.
Die freie Mitteilung der Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei schreiben, reden und drucken, unter Vorbehalt der Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen.
In der Verfassung der Paulskirche von 1848-49 nach der Deutschen Revolution gelangte ein Teil der Meinungsfreiheit in die damalige Verfassung. In der Weimarer Reichsverfassung von 1919 wurde die Meinungsfreiheit ähnlich der heutigen Form gesetzlich geregelt. Der Wert der freien Meinungsäußerung wird von verschiedenen Stellen immer wieder betont. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN von 1948 hat die Meinungsfreiheit als Menschenrecht einen großen Stellenwert. Die Meinungsfreiheit stellt damit ein zentrales Gut von Demokratien dar und unterscheidet sich darin von autokratischen Regimen. Genauso gehört sie aber auch zum Selbstverständnis und Selbstbild von vor allem westlichen Demokratien. Immer wieder wird ihr Wert und ihre zentrale Funktion für das Bestehen von Demokratien betont. Vielleicht ist es deshalb wenig verwunderlich, dass manche Stimmen um das Ende der Meinungsfreiheit bangen. Dabei fällt häufig der Ausdruck Zensur. Doch was ist eigentlich Zensur?
Zensur bedeutet die Vorabkontrolle von entsprechend geschützten Werken, also insbesondere Presseerzeugnissen, durch den Staat. Das bedeutet also, wenn ein Presseerzeugnis, bevor es publiziert werden kann, bei einer staatlichen Zensurstelle vorgelegt werden muss und die dann die Möglichkeit und die Macht hat, die Publikation zu unterbinden oder bestimmte Änderungen zu fordern.
Wichtig ist dabei die Vorabkontrolle. Vor einer Veröffentlichung und nach juristischer Definition kann Zensur nur durch eine staatliche Stelle ausgeübt werden. Wenn man im verfassungsrechtlichen Verständnis von Meinungsfreiheit bleibt, ließe sich der häufige Ausruf nach einer Cancel Culture schnell unterbinden. Wenn man so will, canceln kann dann nur der Staat. Wenn man das weiterdenkt, könnte aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ein breites Meinungsspektrum abdecken soll, durch bewusste Auslassung von Inhalten Teil der Meinungsfreiheit unterbinden. Das ist aber meist gar nicht gemeint, wenn das Ende der Meinungsfreiheit konstatiert wird. Vor allem von rechts kommt dieser Vorwurf, aber auch aus linken und bürgerlichen Kreisen. Einige Stimmen, wie etwa der Sprachwissenschaftler Thomas Nier der Uni Aachen, argumentieren, der Raum des Sagbaren habe sich verschoben. Das bedeutet, dass einerseits Dinge sagbar werden, die es früher nicht waren, und gleichzeitig Dinge unsagbar werden, die es einmal waren. Das beschreibt die Wandelbarkeit von Sprache und wird in der Linguistik als konstanter Prozess von Sprachentwicklung betrachtet. Eine Diskursverschiebung des Sagbaren ist etwa, wenn NS-Begriffe durch AfD-Politiker wieder verwendet werden und von anderen gesellschaftlichen Akteuren übernommen werden. Dann wurde etwas formal Unsagbares wieder zum Sagbaren gemacht. Gleichzeitig werden auch Dinge heute unsagbar, die früher ohne große Konsequenzen sagbar waren. Häufig wird dann der Vorwurf einer Sprachpolizei erhoben. Dem Jurist Florian Becker zufolge gibt es keine Sprachpolizei als staatliche Exekutive, die Meinungen unterbindet. Laut ihm handelt es sich mehr um
einen Kampf verschiedener Meinungen, um den es hier geht. Der eine Mensch verbalisiert das Gender-Sternchen und der andere tut das eben nicht. Der eine verlangt von dem anderen dann aber seiner Ansicht zu folgen. Dann hat das nichts mit hoheitlichem Zwang zu tun, sondern man ist letztlich in einem Bereich, wo Meinungen gegeneinander stehen, wie gesprochen werden soll.
Wie gesprochen werden soll? Dieser Diskurs ist seit Jahren sehr präsent. Vor allem von rechter Seite wird dabei immer wieder auf die Meinungsfreiheit gepocht. Die Soziologin Dr. Franziska Schutzbach forscht zu rechter Rhetorik. Ihr zufolge versuchen Rechte gerade die bürgerliche Gesellschaft für ihre Rhetorik anschlussfähig zu machen. Dies gelinge besonders gut über das Argument der Meinungsfreiheit.
Weil das eben ein bürgerlicher, klassisch-demokratisch-bürgerlicher Wert ist, der ja auch wirklich wichtig ist. Und da docken die halt dann eben an diese Mitte an. Das ist sehr zentral und dann halt alles, was damit einhergeht, nämlich die Behauptung von Tabus, die Behauptung von Political Correctness oder eben Cancel Culture und so weiter. Und dann sich selbst inszenieren als die Einzigen, die noch freie Meinungen äußern. Und eigentlich meistens äußern sie einfach menschenfeindliche Meinungen.
Das Selbstverständnis und der Stolz auf die demokratische Errungenschaft der Meinungsfreiheit in der bürgerlichen Gesellschaft sind damit anschlussfähig für das rechte Narrativ der bedrohten Meinungsfreiheit. Dabei wird der Vorwurf meist dann laut, wenn Angehörige marginalisierter sozialer Gruppen bestimmte Positionen kritisieren. Franziska Schutzbach sieht darin die Befürchtung einer Abstiegsmobilität. Das bedeutet, dass bestimmte gesellschaftliche Privilegien geteilt werden.
Dass die sich tatsächlich irgendwie bedroht fühlen von dem gesellschaftlichen Wandel. Also viele Menschen der sogenannten Mitte fühlen sich einfach auch angegriffen und bedroht. Und zu Recht, weil es wird jetzt eng, ja, es gibt eine grundlegende Veränderung der Welt, wenn wir eben Positionen und Ressourcen wirklich gerecht aufteilen. Ich meine, dann heißt das für diejenigen, die jetzt total viel hatten, dass sie weniger haben werden. Das ist einfach ein Fakt. Und dagegen wird sich natürlich gewehrt. Und am liebsten mit der Vorstellung, dass diejenigen, die Gerechtigkeit fordern, totalitäre Instanzen oder Akteure sind. Das ist natürlich ein sehr guter Trick, die dann so zu diskreditieren.
Der Fokus sollte damit weniger auf einer vermeintlich bedrohten Meinungsfreiheit liegen, als auf den Hintergründen der Debatten und Kritiken. Worüber aber bei einer Cancel Culture oder Call-out Culture gesprochen werden sollte, ist die Art des öffentlichen Aufschreis. Gerade der Call-out, das öffentliche Ausrufen oder der Buhruf um eine Person oder Aussage kann vor allem im Netz gefährliche Dimensionen annehmen. Das kann wiederum den betroffenen Personen mehr schaden als die einfache verbale Kritik.
Ich bin natürlich schon auch dafür, dass es natürlich nicht geht, wenn J.K. Rowling irgendwie wiederum selbst massiv sexistisch beleidigt wird. Also es gibt natürlich auch für alle Menschen, auch für linke Menschen und Feministinnen auf jeden Fall ein Gebot, langsam auch mal wieder ein bisschen die eigene Kommunikation und Angriffskultur immer wieder kritisch zu reflektieren. Also ich finde, dass selbst wenn ich vorsichtig bin gegenüber dieser Behauptung einer Cancel Culture, entlässt uns das aber nicht aus der Verantwortung, tatsächlich auch hinzugucken, wo auch eben linke oder emanzipatorische Forderungen tatsächlich eine Tendenz von Autoritarismus oder Dogmatismus enthalten und da tatsächlich auch selbstkritisch zu bleiben.
Damit lässt sich vielleicht eher eine Dynamik des Kritikübens und des Kritisierens kritisieren. Die Meinungsfreiheit ist aber nicht von einer Sprachpolizei bedroht. Deswegen sollte man im Diskurs beginnen zu fragen, wie stattdessen sinnvoll und solidarisch Kritik geäußert werden kann und weniger auf das Ende der Meinungsfreiheit pochen.